Ich begrüße die Hörer der Sendung Durchblick. Am Mikrofon ist Karin Schaffer und wir sprechen heute über Schmerztherapien. Und ich habe als Gast im Studio Dr. Gerhard Müller-Schwefe. Er ist Schmerzmediziner aus Göppingen. Hallo, ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Schaffer.
In Deutschland gibt es etwa 24% Schmerzpatienten mit chronischen Schmerzen. Und wir haben 2,8 Millionen schwerst chronische Patienten in Deutschland. Schmerzen ist ein weites Feld, das wir im Folgenden der Sendung besprechen und erfahren wollen. Aber viele sind Betroffene und viele wollen weitere Informationen. Am Ende der Sendung werden wir auch auf eine Veranstaltung, die hier in Göppingen stattfinden wird, hinweisen. Bleiben Sie also dran. Zunächst einmal die Grundlagen der Schmerzen. Welche Funktionen haben Schmerzen, Herr Dr. Müller-Schwefe?
Schmerzen sind prinzipiell ein überlebenswichtiges Warnsignal. Ohne Schmerzen könnten wir alle nicht überleben. Schmerzen zeigen uns, dass irgendwo eine Störung stattfindet, entweder dass wir Verletzungen haben oder dass Organe nicht richtig funktionieren, bei Darmerkrankungen zum Beispiel. Die sind hilfreich und führen dazu, dass wir Hilfe suchen. Wenn wir ein gebrochenes Bein hätten und würden nicht merken, dass das schmerzhaft ist, würden wir vielleicht gar keine Konsequenzen ergreifen und hätten hinterher völlig deformierte Beine. Es gibt ganz wenige Menschen, die genetisch bedingt keine Schmerzen empfinden können und die leben in aller Regel nicht lange, weil sie sich verletzen und diesen Verletzungen irgendwann erliegen, weil sie das nicht wahrnehmen. Also Schmerz ist ein hilfreicher Warner, den wir brauchen als überlebensnotwendiges System.
Was passiert gerade, wenn Schmerzen im Körper entstehen? Können Sie das ein bisschen biochemisch für die Hörer erklären?
Es gibt verschiedene Arten von Schmerzen in ihrer Entstehung. Eigentlich unterscheiden wir zwei wichtige Arten. Die eine Art ist ein Schmerz, bei dem Rezeptoren, also Empfänger in der Haut oder in Muskeln, in Geweben, aktiviert werden. Wir haben da Rezeptoren, die Hitze, Kälte spüren, die Druck spüren, Berührung, die Zärtlichkeit oder Schläge unterscheiden können, die aktiviert werden durch den Reiz entsprechend, wenn man sich berührt oder sticht oder verletzt. Dann gibt es eine Information, die von diesem Rezeptor über Nerven zum Rückenmark geleitet werden, umgeschaltet werden zum Hirnstamm, von dort umgeschaltet zur Hirnrinde. In der Hirnrinde nehmen wir wahr, wo das Ganze ist. Da merken wir, das ist der Daumen und nicht der große Zehen. Aber gleichzeitig gibt es eine Projektion in andere Areale unseres Gehirns, in denen wir abgleichen, was wir an früheren Erfahrungen gemacht haben, indem wir abgleichen, ob das lustvoll oder qualvoll ist, was emotional bewerten. Das heißt, Schmerz ist nicht einfach nur ein Signal, das uns signalisiert, irgendwo ist eine Störung, sondern es wird auch emotional bewertet und verglichen mit früherer Erfahrung. Und das macht Schmerz in aller Regel zu einem unangenehmen Ereignis. Das ist die eine Art Schmerz. Wir reden da von nozizeptivem Schmerz. Nozizeptiv heißt, ein schmerzhafter Reiz wird wahrgenommen durch einen entsprechenden Rezeptor. Es gibt andere Arten von Schmerzen, bei denen die Nerven selber zur Ursache von Schmerzen werden, nämlich dann, wenn solche Nerven gestört sind, zum Beispiel durch Stoffwechselerkrankungen, bei Zuckerkrankheit oder bei Intoxikationen, also Vergiftungen durch Schwermetalle, durch Alkohol oder auch durch Verletzungen. Wenn Nerven verletzt werden, durch Schnitte, durch Brüche oder durch Druck von Bandscheiben, dann verändern die ihre Funktion. Und statt die normale Leitung von Informationen über den Nerven weiter voranzubringen, entwickeln sie neue Strukturen, die sich selbst entladen, die den Nerven dazu bringen, Informationen ans Gehirn zu signalisieren, ohne dass ein Rezeptor aktiviert wird. Diese Patienten fühlen oft Prickeln, Brennen in der zugehörigen Region, ohne dass da Feuer ist, ohne dass jemand sticht oder ohne dass Reize stattfinden an der Haut. Aber das Gehirn erhält diese Information als Fehlinformation und interpretiert sie eben als Schmerz. Wir sprechen davon Nervenschmerz. Diese Schmerzen haben eben typischerweise brennend, prickelnd Charakter, einschießend manchmal auch, machen Missempfindungen, Berührungsempfindlichkeit. Ganz anderer Schmerz als der Schmerz, der über Schmerzrezeptorenaktivierung entsteht.
Herr Dr. Müller-Schwefe, Sie hatten jetzt einzelne Schmerzarten ausgeführt. Natürlich gibt es wesentlich mehr. Und wie sieht es aus, wenn sich der Schmerz im Körper verselbstständigt?
Schmerzen können chronisch werden. Und wenn Schmerzen chronisch werden, liegen immer verschiedene Vorgänge zugrunde. Einer der wichtigsten Vorgänge ist, dass es Lernprozesse gibt. Und das Gehirn hat eine stereotype Art zu lernen, nämlich indem es Informationen wiederholt. Das klappt genauso wie mit dem kleinen Einmaleins oder mit Vokabeln. Wenn man es oft wiederholt, entstehen Gedächtnisstrukturen. Gedächtnisstrukturen bedeuten, die genetische Information von Nervenzellen, die Programmierung von Nervenzellen verändert sich durch die wiederholte Information und dann fällt die Antwort anders aus. Ich sage Ihnen ein Beispiel, 3x3, das kriegt jeder schnell hin und 7x15, da muss man nachrechnen, hat man kein Gedächtnis, übt man nicht so oft. Mit dem Schmerz geht es genauso. Wenn man immer wiederholte Schmerzinformationen hat, verändern sich Steuerstrukturen in den rückenmarksnahen Gebieten, im Hirnstamm, in der Hirnrinde und die Antwort fällt völlig anders aus. Jetzt reicht ein kleiner Druck oder ein Ziehen oder eine kleine Bewegung, die einem normalerweise überhaupt nichts ausmacht und das System reagiert sofort, weil es vorgeformt ist, weil es gelernt hat und schließlich kann es so weit gehen, dass diese Information auch gar nicht mehr abgeschaltet wird. Das kennen Sie auch von Musikstücken, wenn man so einen Ohrwurm immer wieder gehört hat, den ganzen Tag die gleiche Musik begeistert einen, dann ist die Musik abgestellt und im Kopf geht es immer noch weiter. Melodie kreist immer weiter. Das geht auch mit Schmerz so. Irgendwann braucht es gar keinen Reiz mehr. Das Nervensystem wird selbstständig aktiv und generiert die Information weiter. Das nennen wir Schmerzchronifizierung. Das ist eine der Probleme, dass wiederholte Informationen zu diesen chronischen Schmerzen führt und zu diesen Lernprozessen. Und daraus folgt auch schon ganz klar, dass der tapfere Indianer, der keinen Schmerz kennt, ein dummer Indianer ist, weil der hält was aus, was er lieber nicht lernen sollte. Ein zweiter Faktor, wenn Schmerzen chronisch werden, ist, dass unsere körpereigene Schmerzkontrolle nicht so gut funktioniert. Und dafür gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben von Geburt an Schmerzkontrollsysteme, die unter anderem aus dem Gehirn in das Rückenmark absteigen und kontrollieren, was an Informationen weitergeleitet wird. Und diese Systeme sind sehr empfindlich, vor allem auf soziale Störungen. Das heißt, sie werden kontextabhängig, abhängig davon, in welchem Zusammenhang wir sind, an- oder abgeschaltet. Wenn wir traurig sind, wenn wir gemobbt sind, wenn wir ausgegrenzt sind, wenn wir Verluste haben, dann werden die Systeme abgeschaltet, Schmerz wird viel schlimmer. Wenn wir glücklich sind, zufrieden sind, sind sie angeschaltet. Das spielt ganz besonders auch eine Rolle bei vielen Frauen, die in ihrer Jugend oder Kindheit überfordert oder missbraucht waren. 20% der Mädchen in Deutschland werden missbraucht im engsten Umfeld. Das ist ein großes Schweigen über diese Zahlen und über diesen Fakten. Die Betroffenen sprechen nicht darüber, die Angehörigen auch nicht, weil es genau in dem Umfeld passiert. Aber da passiert was mit der Schmerzkontrolle. Bei diesen Mädchen geht Schmerzkontrolle häufig verloren. Die leben oft völlig unauffällig und irgendwann kommt es zu einem schmerzhaften Ereignis und die brechen vollständig zusammen und entwickeln einen sogenannten Ganzkörperschmerz. Früher hat man das Fibromyalgie genannt, heute sagen wir eher Ganzkörperschmerz oder Schmerz, der an wechselnden Lokalisationen auftritt, hat damit zu tun, dass die Schmerzkontrolle verloren gegangen ist. Und diese Schmerzkontrolle spielt einen ganz wesentlichen Faktor, wenn Schmerzen chronisch werden. Also es ist nicht nur die Information, die zum Gehirn kommt, sondern auch die Kontrollmöglichkeit des Gehirns.
Herr Dr. Müller-Schwefe, Sie hatten jetzt ein Beispiel ausgeführt, das war jetzt Fibromyalgie. Aber es gibt natürlich auch noch wesentlich andere Schmerzen. Und ich komme jetzt zu diesem heiklen Thema Cannabis, aber ich will noch ein bisschen etwas vorschießen. Es ist umstritten, ich weiß es. Cannabis ist umstritten und ich hatte mir gerade bei den Schmerztagen ganz interessante Vorträge, auch mit Ihrer Hilfe konnte ich an diesen teilnehmen und Dankeschön, konnte mir das anhören und konnte mich da auch weiter informieren. Bleiben wir einfach mal bei den Behandlungsarten. Cannabis ist eine Form. Es gibt natürlich wesentlich andere, aber diese Schmerzbehandlung mit Cannabis wird von der Bevölkerung oft abgelehnt. Warum?
Immer wenn man wenig von etwas versteht, ist man dagegen. Das ist immer so. Das hat schon Matthias Claudius in seinem schönen Lied vom Mond so beschrieben. Seht in den Mond dort stehen, ist noch halb zu sehen, ist doch rund und schön. So sind gar manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Und immer wenn man was nicht weiß, hält man es für schlecht. Menschen sind so. Wir haben lange Zeit sehr wenig über Cannabis gewusst. Cannabis ist Volksmedizin gewesen über lange Zeit. Dann gab es eine Ära, in der sehr vieles, was sich als hilfreich benutzt hat, verboten wurde. Das hat vor allem mit amerikanischer Gesetzgebung am Anfang des 19. Jahrhunderts zu tun. Da gab es einen Senator Harrison, der alles verboten hat, was Spaß macht, also Drogen, Alkohol. Und darunter ist weltweit auch der Gebrauch von Cannabis gefallen. Und Cannabis hat natürlich im Untergrund weiterhin eine große Verbreitung gefunden. Es ist einfach selbst anzubauen oder unter bestimmten Bedingungen. Und es ist eine Droge, die benutzt werden kann, die nicht so hart ist wie opiathaltige Drogen. Und von daher hat es ein schlechtes Image gekriegt. Aber genauso wie wir Morphin heute anders sehen und Opiate anders sehen, genauso sollten wir auch rational mit Cannabinoiden umgehen, also mit Substanzen, die in der Cannabispflanze enthalten sind. Seit vielen, vielen Jahren habe ich mich dafür eingesetzt. Schon in den 80er Jahren habe ich Patienten mit Cannabinoiden behandelt. Damals musste man das über die internationale Apotheke aus Amerika besorgen, weil es in Deutschland keinen gab, der das hergestellt hat. Immer mit Sondergenehmigungen der Krankenkassen. Aber Cannabinoide sind natürlich weder ein Allheilmittel noch Teufelszeug. Es ist wie mit allem, was wir in der Medizin benutzen. Man muss es richtig einsetzen, für die richtigen Patienten einsetzen. Und wir brauchen einfach einen rationalen Umgang mit diesen Substanzen. Genauso wie sich der Umgang mit Opiaten verändert hat, mit den verzögerten Darreichungsformen und mit klaren Indikationen, so ist es auch mit Cannabis. Wir haben ja jetzt mit dem neuen Cannabis-Gesetz seit 2017 einen sehr viel offeneren Umgang eigentlich mit diesen Substanzen. Und dieses Gesetz sollte eigentlich nur verhindern, dass der Selbstanbau in Rechtsstreitigkeiten ständig weiter genehmigt wird und es unübersichtlich wird. Und inzwischen kann Cannabis bei richtiger Indikation bei schweren Erkrankungen tatsächlich auch ärztlich verordnet werden, wenn eine Aussicht auf Linderung oder Heilung besteht und wenn andere Therapieverfahren nicht erfolgreich waren. Und das gilt für eine ganze Reihe von Patienten. Nun sind Cannabinoide auf der einen Seite in der Schmuddelecke, auf der anderen Seite aber auch in einem Hype als Allheilmittel gehandelt. Und sie sind keines von beiden, sondern man muss sie einfach richtig und gezielt bei den richtigen Patienten einsetzen.
Da kommen wir natürlich nachher noch drauf zu sprechen, Herr Dr. Müller-Schweef. Aber zunächst, Cannabis ist eine komplexe Substanz mit vielen Inhaltsstoffen. Und das hat mich sehr tief beeindruckt, wie viele Inhaltsstoffe den Cannabis überhaupt hat. Können wir da den Hörern vielleicht ein bisschen Informationen geben, ganz allgemein? Denn Cannabis unterscheidet sich ja dadurch ein bisschen von den anderen Behandlungsmethoden, die Sie auch nennen können, oder auch Substanzen.
Also zunächst sind Cannabinoide ein Werkzeug im Baukasten, mit dem wir arbeiten, von ganz, ganz vielen Werkzeugen, die wir haben. Und das betrifft nicht nur Medikamente. Sinnvolle Schmerztherapie hat ganz andere Aspekte. Sie versucht nämlich einmal auslösende Ursachen, wenn die weiter bestehen, zu beseitigen, zum Beispiel Funktionsstörungen, Fehlhaltungen. Das geht oft mit Übungsbehandlungen. Sie versucht Lernprozesse zu unterbrechen, indem man das immer weitere Lernen der schmerzhaften Information unterbricht, zum Beispiel indem man Nerven ruhig stellt mit örtlichen Betäubungsmitteln oder mit Medikamenten, die die Leitung unterbrechen. Sie versucht, die körpereigene Schmerzkontrolle zu verbessern über Stimulationsverfahren wie Akupunktur, wie transkutane Nervenstimulation oder auch wie über Verfahren, bei denen Patienten lernen, selber ihre Schmerzkontrolle zu stimulieren, wie Achtsamkeitstraining. Biofeedback ist so ein Verfahren, mit dem Patienten lernen, wahrzunehmen, was im Körper passiert und selber besser zu steuern. Und schließlich geht es auch darum, die psychische Seite und die soziale Seite mit einzubeziehen in die Therapie. Also es sind viele Bausteine, die wir brauchen in diesem Gesamtbaukasten. Medikamente sind einer davon, Cannabinoide sind ein wichtiger Bestandteil. Der Grund ist das, dass wir ein körpereigenes System haben, das mit Cannabinoiden arbeitet. Wir haben in unseren Schmerzkontrollsystemen Substanzen wie Morphine, Endorphine sind das, die Schmerzkontrolle ausüben. Aber auch das Cannabis-System spielt da eine Rolle. Das sind aber unterschiedliche Systeme. Das Endorphin, das Morphinsystem ist ein System, das wirklich tatsächlich Schmerzrezeptoren andockt und Schmerzleitung blockt. Das Cannabis-System ist ein ganz anderes System. Das ist ein regulierendes System, das Fehlregulationen und Steuerungen angeht und ausgleicht. Und damit ist es viel komplexer. Es ist nicht einfach ein Schmerzmittel und schon gar kein Universalschmerzmittel, das man einwerfen kann. Es gibt verschiedene Inhaltsstoffe. Wir kennen über 130 Inhaltsstoffe inzwischen aus der Cannabispflanze. Und manche sind in sehr hoher Konzentration enthalten und manche in ganz niedriger Konzentration. Die wichtigsten sind Tetrahydrocannabinol oder THC. Das ist das, was eher so für das Berauschende verantwortlich ist, was aber auch in der Schmerzkontrolle eine wichtige Rolle spielt. Das zweite ist Cannabidiol oder CBD. das keiner Betäubungsmittelverschreibungsverordnung unterliegt, anders als das THC, das regulierende Funktionen hat, das Immunsystem eine Rolle spielt, im Magen-Darm-Bereich eine Rolle spielt und das vor allem auch die Nebenwirkungen von Tetrahydrocannabinol ausgleichen kann, dass dieses überschäumende, psychomimetische, das psychisch stimulierende weniger eine Rolle spielt. Und dann gibt es eben noch über 130 andere Anteile, von denen ganz unklar ist, welche Rolle sie spielen. Wir wissen, dass für die Schmerzkontrolle Tetrahydrocannabinol meist in einem ausgewogenen Verhältnis mit Cannabidiol wichtig ist und dass das wahrscheinlich am besten funktioniert. Es gibt aber auch Konzepte, die sagen, dass man so ein Entourage-Programm braucht, also dass man alles zusammen haben muss, dass es funktioniert und dass es dann besser funktioniert. Diese Einzelsubstanzen, THC und CBD, die gibt es pharmakologisch aufbereitet, kann man als Öl oder als Kapsel oder so in unterschiedlicher Zusammensetzung herstellen oder auch bloß das eine oder das andere. Das gesamte Spektrum hat man eigentlich nur, wenn man Pflanzenextrakt nimmt, Vollpflanzenextrakt, den man über Verdampfer oder über Erhitzen oder sonst irgendwie verfügbar macht. Von der Wirksamkeit her ist es so, dass wenn von Schmerzen überhaupt Wirksamkeit vor allem bei Nervenschmerzen zu erwarten ist. Also bei den Schmerzen, bei das Nervensystem selbst die Schmerzen erzeugt, die prickelnd, brennend, elektrisierend sind und die sehr, sehr quälend sein können, oft auch schwer zu behandeln sind. Bei diesen Schmerzen haben Cannabinoide eigentlich die höchste Wirksamkeit unter allen Schmerzformen. Und der Wirkmechanismus ist so, dass die Information von der ersten zuführenden Stelle, das Nervensystem ist dreigliedrig, also es gibt einen Rezeptor in der Peripherie, an der Haut oder im Gewebe. Die Information wird über Nerven geleitet, wird umgeschaltet auf das zweite Segment und dann umgeschaltet auf das dritte, da endet es dann im Gehirn, wo wir lokalisieren, wo es ist. Und wenn diese Strukturen überaktiv sind, dann greift Cannabis regulierend ein an der Übertragungsstelle, von der ersten auf die zweite, von der zweiten auf die dritte Stelle. Es reguliert nämlich, wie viel Information an der Übertragungsstelle, an der Synapse freigesetzt wird und wirkt damit regulierend und kann überschießende Informationen ausgleichen. Das ist nach unserem heutigen Kenntnisstand der Hauptwirkmechanismus, mit dem Cannabis wirkt. Und da wird auch schon klar, dass es vor allem bei solchen Patienten eine gute Chance hat, die einmal Nervenschmerzen haben, zum anderen aber auch bei Patienten, bei denen die körpereigene Schmerzkontrolle gehemmt ist, weil die haben genau diese Funktion verloren. Und das wird durch Cannabis simuliert. Dazu gibt es gute experimentelle Daten und das setzen wir auch so bei unseren Patienten ein.
Herr Dr. Müller-Schwefe, Sie haben natürlich in Ihrer Praxis im Schmerzzentrum in Göppingen, das können wir an dieser Stelle hier sagen, auch noch andere Behandlungsmethoden. Können Sie den Hörern kurz etwas sagen? Können Sie vielleicht noch ein bisschen was zu anderen Behandlungsmethoden sagen?
Grundlage jeder sinnvollen Schmerzbehandlung ist eine sehr sorgfältige Analyse. Und ein erstes Gespräch dauert bei uns 2 Stunden, dass wir überhaupt Vorstellung haben, was Grundlagen der Schmerzen sind, welche Lernprozesse eine Rolle spielen, welche auslösenden Faktoren weiter bestehen, welche psychischen Komponenten eine Rolle spielen. Und die Therapie setzt sich dann aus einem ganzen Baukasten zusammen. Und das erste ist tatsächlich, funktionelle Störungen zu behandeln. Das heißt, mit Übungsbehandlungen, die die Patienten selber machen, Korrekturen einzuleiten, dass verkürzte Muskeln entspannt werden, dass die Statik korrigiert wird, dass ständig auslösende Muskelschmerzen unterbrochen werden, dass die Beweglichkeit besser wird. All das Funktionen, die wichtig sind. Das zweite ist, Lernprozesse zu unterbrechen. Und Lernprozesse heißt, wiederholte Informationen unterbrechen. Hier sind örtliche Betäubungsmittel wichtig, mit denen man Informationen aus Rezeptoren in Muskeln oder über Nerven ruhig stellen kann, immer vorübergehend für ein paar Stunden. Und damit regelt man das ganze System runter, dass es nicht mehr so überaktiv wird. Da gehören auch manche Schmerzmedikamente hin, die Schmerzen übertragen, wobei die gängigen Schmerzmittel, Entzündungshemmer wie Ibuprofen oder Diclofenac, nur dann wirksam sind, wenn Entzündungen wirklich auch eine Rolle spielen. Das sind keine Universalschmerzmittel und werden in viel zu hohem Umfang genommen, sind verantwortlich für tausende Magenblutungen, für Schlaganfälle, für Herzinfarkte, weil es einfach riskante Medikamente sind. Die sollte man wirklich nur nehmen, wenn Entzündung eine Rolle spielt und das nur kurzfristig und so niedrig dosiert wie möglich. Ein weiterer Baustein sinnvoller Schmerztherapie ist die Aktivierung der körpereigenen Schmerzkontrolle. Diese Kontrollsysteme haben wir von Geburt an und wir können sie ansprechen, wir können sie aktivieren. Die Verfahren, die wir einsetzen, sind vor allem Stimulationsverfahren. Man kann über aufgelegte Hautelektroden Nerven stimulieren. Die Information wird zum Rückenmark transportiert, umgeschaltet und kann da schmerzhemmende Fasern im Rückenmark stimulieren oder auch muskelentspannende Fasern. Das ist ein Verfahren, das können Patienten auch zu Hause durchführen nach dem Testverfahren. Man benutzt die eigene Apotheke, die Endorphine werden hochgefahren und man muss nicht von außen Medikamente geben. Auch die Akupunktur funktioniert auf dieser Ebene. Die Akupunktur hat nichts mit Hokuspokus zu tun, sondern ist ein ganz rationales Verfahren. Die Chinesen haben das gut beobachtet, was passiert. Sie haben es nur falsch erklärt, eben mit mittelalterlicher Philosophie. Das hat man bei uns auch. Phänomene, die man bei uns beobachtet hat, musste man auch mit dem Zeitgeist erklären. Sonst kam man auf den Scheiterhaufen. Also wer gesagt hat, die Erde kreist um die Sonne, der hat nicht lange gelebt, obwohl das die wissenschaftliche Beobachtung war. Akupunktur funktioniert so, dass man Reize setzt durch Nadeln oder durch Laserimpulse oder durch Druck. Und diese Impulse verursachen das stimulierende Substanzen, Kinine, Histamin, Bradykinin zum Beispiel, freigesetzt werden an diesen Stellen. Die reizen Nervenenden, der Impuls wird zum Rückenmark transportiert und umgeschaltet. Und je nachdem, wo man das macht, kann man auf die schmerzleitenden Zellen zugreifen und da eine Hemmung auslösen oder auch hemmende zwischengeschaltete Nervenzellen aktivieren. Also es gibt eine gute wissenschaftliche Grundlage, das zu machen. Das macht übrigens auch jede Mutter, wenn ihr Kind sich verletzt hat. Die schickt es nicht weg, sondern nimmt es in den Arm und bläst und reibt, und zwar ziemlich genau in der Gegend, wo es sich wehgetan hat, weil da nämlich hemmende Felder ausgebildet werden und die stimulieren wir mit Akupunktur. Also ganz rational, auch ein wichtiges Verfahren. Dazu gehören auch psychologische Verfahren, die nicht sagen, der Patient ist so lange in der feuchten Windel gesessen, wie er klein war, und deshalb finden wir das jetzt raus und dann geht der Schmerz, sondern geht es darum, aktuelle Verhaltensstörungen wahrzunehmen. Wie reagiere ich in bestimmten Situationen? Was setzt mich unter Stress? Was verändert meine Muskulatur? Wie kann ich es wahrnehmen und wie kann ich es beeinflussen? Ganz wichtig, dieses Achtsamkeitstraining, dieses besser verstehen, was in meinem Körper passiert und selber gegensteuern. Und dazu gehört natürlich auch, die soziale Ausgrenzung zu beseitigen, Menschen wieder ins Leben zurückzuführen, ihnen Selbstsicherheit zu geben, Zuversicht zu geben, weil Patienten mit chronischen Schmerzen ziehen sich zurück. Die entwickeln eine Depression nicht, weil Schmerz Ausdruck einer Depression ist, das gibt es zwar auch, sondern weil der Schmerz dazu führt, dass man keinen Kontakt mehr sucht. Der Schmerz bestimmt das ganze Leben. Diese Patienten haben keine Freunde mehr, die verlieren den Arbeitsplatz, die verlieren die Partnerschaften, die verlieren eigentlich alles und das Leben dreht sich nur um den Schmerz. Und sie verlieren vor allem auch die Zuversicht, dass es besser wird. Und da muss man Menschen wieder rausbringen. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil der Schmerzmedizin. Und die Medikamente, die wir einsetzen, sind ein kleiner Teil des Gesamtsystems. Und die müssen maßgeschneidert für die einzelnen Probleme eingesetzt werden.
Herr Dr. Müller-Schwefe, diese Medikamente, die ganz speziell eingesetzt werden, sind, bleiben wir jetzt einfach mal bei einem Mittel, dem Cannabis. Wie sehen Sie die Schmerzbehandlung mit Cannabis aus medizinischer Sicht?
Prinzipiell gibt es eine rationale, Cannabis einzusetzen. Nämlich immer dann, wenn körpereigene Schmerzkontrolle und Steuerung gestört ist, wenn zu viel Information über Nervenzellen zum zentralen Nervensystem geht und wir das dämpfen wollen. Wir haben zudem gute Daten, die zeigen, dass die angstlösende Wirkung von Cannabis, die bei vielen Patienten auftritt, und zwar von THC, von einem Bestandteil im Cannabis, ein ganz wesentlicher Bestandteil dafür ist, dass diese Patienten wieder besser leben können, dass sie besser schlafen können. Denn Patienten mit chronischen Schmerzen sind Angstpatienten. Die haben Angst nicht bloß vor dem Leben, sondern vor allem, was ihnen begegnet, Angst davor, selber wieder was zu machen. Und auch das ist einer der Angriffspunkte, wo Cannabis sehr gut wirkt und, denke ich, eine gute Indikation hat. Bei Nervenschmerzen ist es ganz wichtig, wenn man mit anderen Präparaten und Produkten und Therapien nicht hinkommt. Und da gehört alles dazu. Da gehören Stimulationsverfahren dazu, einschließlich rückenmarksnahe Stimulation. Da gehören Medikamente dazu, die Nervenmembranen stabilisieren, die eigentlich aus der Epilepsietherapie kommen. Da gehören Medikamente dazu, die als Antidepressiva entwickelt wurden, die aber auch Ionenkanäle stabil machen und deshalb Nervenschmerzen gut behandeln können. Wenn all das nicht ausreichend wirkt, dann kann Cannabis tatsächlich eine Alternative sein, die wir dann zusätzlich geben und mit der wir oft bessere Effekte erzielen können, weil das System ruhiger wird, weil weniger Informationen weitergeleitet wird.
Herr Dr. Müller-Schwefe, ich komme zu meiner letzten Frage. Können Sie den Hörern eine Veranstaltung nennen, hier möglichst in der Region, bei der Sie sich weitere Informationen zu verschiedenen Schmerztherapien holen können?
Am 25. Oktober in diesem Jahr führt die Deutsche Schmerzliga gemeinsam mit unserem Schmerzzentrum und der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin ein öffentliches Patientenforum durch. Das findet am 25. Oktober um 18 Uhr statt im Alten E-Werk in Göppingen in der Mörike-Straße. Und da geht es explizit um die Frage, welche Heilmittel hat die Natur? Was kann Cannabis, was können andere Substanzen wie Gifte, wie Botox, was können pflanzliche Präparate wie Capsaicin, also spanischer Pfeffer, wo kann man die in der Schmerzmedizin einsetzen, was können sie und was kann man von ihnen erwarten?
Und dazu, liebe Hörer, sind Sie ganz herzlich eingeladen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich habe gesprochen mit Dr. Gerhard Müller-Schwefe, Schmerzmediziner mit Sitz in Göppingen. Ich danke Ihnen für das Interview.
Sehr gerne.
Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, bitte informieren Sie sich unter www.radiofips.de und der Homepage der Sendung Durchblick, wann diese wiederholt wird. Am Mikrofon war Karin Schaffer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.